Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Strategische Partner oder politische Verbündete. Wir hinterfragen zu Beginn der Sendung das Verhältnis zwischen Russland und China. Außerdem beschäftigen uns die Republikaner, die Donald Trump die Gefolgschaft verweigern und seine Wiederwahl verhindern wollen. Wir fragen, ob Quoten gegen den strukturellen Rassismus in den USA helfen können. Und zum Schluss besuchen wir den Gazastreifen, verschont, aber dennoch hart getroffen. Wir schildern die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen syrischer Zivilisten scheiterte in der letzten Woche im UN-Sicherheitsrat an der Blockade von Russland, unterstützt durch China. Und das wirft noch einmal die Frage auf, wie weit die Kooperation der beiden Länder auch in anderen Bereichen geht. Die russisch-chinesische Militärkooperation ist schon ziemlich eng und geht weit über gemeinsame Seemanöver hinaus. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit hat sich zwischen China und Russland intensiviert. Sind aus den strategischen Partnern inzwischen Verbündete geworden? Dieser Frage ist unser Korrespondent Tilko Gries nachgegangen.
Januar dieses Jahres. Russland unternimmt erste Schritte, seine Grenzen zu China zu schließen. Das flächengrößte Land der Welt versucht, sich vom bevölkerungsreichsten Land der Welt abzuschotten. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus, das Anfang des Jahres auch im russischen Staatsfernsehen noch breit chinesisches Virus genannt wird, ist sehr groß. Es gibt zwei Erkrankte, zwei Chinesen, die in östlichen Landesteilen Russlands leben. Sie werden in Quarantäne versetzt und die mehrere tausend Kilometer lange Landgrenze geschlossen. Außerdem wird der Luftverkehr zwischen den Ländern erst eingeschränkt und später eingestellt. Russland reagierte früher als die europäischen Staaten. Ein Affront Moskaus gegenüber Peking? Keineswegs, versichert Georgi Sinoviev, Direktor der Asienabteilung des russischen Außenministeriums. Die von uns unternommenen, koordinierten Maßnahmen erlaubten, das Eindringen des Virus nach Russland aufzuschieben, gaben Zeit, sich besser vorzubereiten und den Höhepunkt der Krankheit zu glätten. Ohne Zweifel demonstriert dies wieder die Stärke der russisch-chinesischen Freundschaft. Tatsächlich haben beide Staaten an den Grenzübergängen pragmatisch gehandelt. Chinesische Arbeiter konnten nach Hause zurückkehren, Warentransporte wurden abgefertigt. Zwischen den Hauptstädten bemühten sich die Präsidenten um Kooperation, telefonierten praktisch monatlich miteinander. In der schwersten Zeit haben wir einander helfend die Hände gereicht, haben uns gegenseitig humanitäre Güter und Spezialisten geschickt, haben uns auf die Ausreise von Bürgern und Kontrollen an der gemeinsamen Grenze geeinigt. Die Gesundheitsbehörden und Mediziner beider Länder unterhalten ständigen Kontakt, tauschen die Erfahrungen und Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen aus. Die Parade zum Tag des Sieges, die in diesem Jahr wegen Corona am 24. Juni nachgeholt wurde. Auf dem Roten Platz in Moskau marschierte auch eine Ehrenformation von rund 100 chinesischen Soldaten mit. Die Führungen unserer Armeen unterhalten intensive Kontakte, sie halten gemeinsame Übungen ab, sagt Georgi Sinoviev aus dem Außenministerium. In einer Reihe anderer prioritärer Fragen weiten wir unsere Zusammenarbeit dynamisch aus. Im Kampf gegen Terrorismus, gegen die organisierte Kriminalität und illegale Migration. Tatsächlich werden die militärischen Beziehungen enger. China hat im September 2018 am russischen Militärmanöver Vostok, zu Deutsch Osten, mit mehr als 3000 Soldaten teilgenommen. Die Zahl war damals Militärbeobachtern zufolge zu klein, um schon als Beleg für das Heranwachsen einer neuen Allianz gelten zu können, aber für ein starkes Symbol reichte es. Im Dezember 2019 hielten russische, chinesische und iranische Kriegsschiffe ein gemeinsames Manöver im nördlichen Teil des Indischen Ozeans ab. Zudem ist China Käufer russischer Waffentechnologie. In den vergangenen Jahren schlossen beide Seiten einen Vertrag über die Lieferung moderner Kampfjets. Vor 2 Jahren erhielt Peking außerdem die ersten Einheiten des Luftabwehrsystems S-400, das auch westliche Experten als ausgereift beschreiben. Dennoch begibt sich Russland nicht rückhaltlos in die Arme der Volksrepublik. Deren Rivale Indien soll bald dasselbe Flugabwehrsystem erhalten. Neu-Delhi verhandelt nach einem Bericht der Zeitung Kommersant mit Moskau auch über die Lieferung von Kampfjets. Die uneingeschränkte Rückendeckung Moskaus erhält China hingegen auf diplomatischer Ebene. Wir respektieren die Souveränität und territoriale Einheit der Volksrepublik China und halten alle Fragen hinsichtlich Hongkongs für eine innenpolitische Angelegenheit, unterstrich Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums. Russland verurteilt regelmäßig US-Sanktionen gegen China und stimmt im UN-Sicherheitsrat meist mit Peking. In Moskau wurde spekuliert, ob die Möglichkeit, lebenslang an der Macht zu bleiben, die sich der chinesische Präsident hatte einräumen lassen, auch Vorbild für Wladimir Putin war. Der darf nun nach der neuen Verfassung noch bis 2036 im Kreml weiter regieren. Das hat eine an vielen Stellen manipulierte Abstimmung ergeben. Als das Ergebnis feststand, meldete sich Chinas Präsident Xi. Er sprach Putin seinen Glückwunsch aus.
Unser Korrespondent Thielko Gries über das Verhältnis zwischen China und Russland. Diesmal kam die Kritik aus den eigenen Reihen. Präsident Donald Trump, dem die republikanischen Gouverneure eigentlich nicht offen widersprechen, wurde scharf für sein Krisenmanagement in der Corona-Zeit kritisiert. Von dem republikanischen Gouverneur von Maryland. Die Attacke in dieser Woche ist bemerkenswert, weil bisher wenige Republikaner Trump die Gefolgschaft verweigert haben, auch wenn er viele Prinzipien der Partei mit Füßen getreten hat. Das Bekenntnis zum offenen Welthandel, zum Multilateralismus mit all seinen Organisationen und Verträgen, um nur einige zu nennen. Dennoch haben 94% der Republikaner Donald Trump bei den Primaries zu ihrem Spitzenkandidaten für die Wahl am 3. November bestimmt. Daran lässt sich also kein relevanter Widerstand innerhalb der Partei ablesen. Und doch gibt es ihn. Einige republikanische Wählergruppen haben sich zusammengeschlossen, um die Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern. Auf recht innovative und auch unterhaltsame Art. Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler berichtet.
Josh steht auf einem Feld. Er raucht eine Zigarette und filmt sich mit bloßem Oberkörper.
Hi, my name is Josh and I live in North Carolina and I voted for Donald Trump.
Josh kommt aus North Carolina und hat 2016 Donald Trump gewählt. Das war nicht gerade der stolzeste Moment meines Lebens, sagt er in seine Smartphone-Kamera.
Not my proudest moment.
100 solcher einminütigen Amateur-Videoclips wollte die Wählerinitiative einsammeln. Republican Voters Against Trump heißt sie, republikanische Wähler gegen Trump. 400 sind es mittlerweile geworden, viele von ihnen unaufgefordert eingesandt, wie auch der Clip von Josh. Die Videos laufen zur besten Sendezeit in den großen Fernsehstationen als sogenannte Testimonials, als authentische Bekenntnisse enttäuschter Trump-Wähler, die wie Josh sagen, ich wähle zum ersten Mal in meinem Leben einen Demokraten.
First time I've voted for a Democrat.
Josh sagt, er würde selbst dann nicht mehr Donald Trump wählen, wenn Joe Biden aus irgendeinem Grund aufgeben müsste und die Demokratische Partei eine Büchse Tomaten nominieren würde. Schließlich richte eine Konservendose weit weniger Schaden an als Donald Trump in einer zweiten Amtszeit.
If Joe Biden drops out and the DNC runs a tomato can, I will vote for the tomato can. because I believe the tomato can will do less harm than our current president.
Das wollte er mal loswerden, sagt Josh zum Schluss. Clark Packard will auch etwas loswerden. Er ist 36 Jahre alt und arbeitet als Anwalt für Handelsrecht in einem großen Think Tank in Washington, D.C. Und er hat eine ähnliche Botschaft wie Josh.
I'm a critic of his policies.
Er sei ein Kritiker der Politik von Donald Trump, sagt Clark am Telefon, Corona halber. Trump habe mit den Freihandelsprinzipien der Republikaner gebrochen und sich zu einer protektionistischen Handelspolitik entschlossen.
The president has broken with Republican Party orthodoxy in support of free trade and has engaged in very protectionist economic policy.
Auch charakterlich habe er massive Probleme mit Donald Trump, sagt Clark. Dieser Präsident werde der Würde des Amtes nicht gerecht.
People should reflect the dignity of the office, and I just don't believe that the President Trump meets the standards that I have in my own mind for that position.
Clark sagt, er habe immer republikanisch gewählt. 2004 George W. Bush, 2008 John McCain, 2012 Mitt Romney. Dann kam 2016 und Clark dachte sich, Donald Trump ist völlig indiskutabel.
I just felt like Trump was beyond the pale.
Deshalb habe er sich jetzt entschlossen, die politischen Lager zu wechseln. Clark will den Demokraten Joe Biden wählen.
I probably will vote for the former vice president.
Nicht nur, weil Joe Biden besser für das Land ist, wie er sagt.
I think it would be better for the United States if Joe Biden beat President Trump.
Sondern auch, weil es besser für die republikanische Partei sei. Je länger sie an Trump festhalte, desto größer werde der Schaden für sie.
The further they continue to embrace President Trump, I think the more damage they're doing to the long-term brand of the Republican Party.
Das Wohl des Landes vor dem Wohl der Partei. Das ist auch das Anliegen des Lincoln Project, einer Initiative von ehemaligen republikanischen Parteistrategen, die 2016 mitverfolgten, wie die Never-Trump-Bewegung floppte und im Sande verlief. Seit Anfang dieses Jahres hat das Lincoln Project fast 19 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt, um mit professionellen Videos eine Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern.
There's mourning in America.
Es herrscht Trauer in Amerika, sagt der Sprecher, während Särge von Corona-Opfern zu sehen sind. Unter der Führung Donald Trumps werde das Land schwach und schwächer, kranker und immer ärmer.
There's mourning in America. And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer.
Der Clip endet mit der besorgten Frage, wenn diesen vier Trump-Jahren eine zweite Amtszeit folgt, wird es dann überhaupt noch ein Amerika geben?
If we have another 4 years like this, will there even be an America?
Der Anwalt Clark Packard aus Washington, D.C. hat bisher weder dem Lincoln Project noch der Initiative Republican Voters Against Trump Geld gespendet. Aber er findet die Botschaft dieser Videos einfach nur großartig. Diese Initiativen seien sehr wichtig, sagt Clark. Er glaube zwar nicht, dass sich die 94%, die Donald Trump in der republikanischen Partei hinter sich weiß, von diesen Videos umstimmen lassen. Aber angesichts der in der Regel sehr knappen Wahlergebnisse könnten Joe Biden am Ende ein paar tausend Stimmen mehr über die Ziellinie helfen.
It can have a positive impact in helping get Vice President Biden over the finish line.
Thilo Kößler über die republikanischen Wähler, die Donald Trump die Gefolgschaft verweigern.
Thank you.
Die Black Lives Matters-Bewegung treibt nach dem Tod von George Floyd auch die Frage in den amerikanischen Wahlkampf, inwieweit eine positive Diskriminierung dem strukturellen Rassismus entgegenwirken kann. Das politische Instrument der Affirmative Action, also der positiven Diskriminierung, ist in den USA schon lange ein Werkzeug, um die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit zu verhindern. Es ist also eine Form der Quote. Wie sie eingesetzt wird und was sie bringt, schildert uns Katharina Wilhelm aus L.A.
Senatorin Holly Mitchell ist auf einer Mission. Ihr Ziel? Die Gleichstellung von Frauen, Schwarzen, Latinos und Indigenen in ihrem Bundesstaat Kalifornien. Und zwar mit Hilfe der sogenannten Affirmative Action, einem Werkzeug, das Minderheiten beispielsweise bei der Aufnahme in Unis oder bei staatlichen Aufträgen positiver berücksichtigt. Mitchell ist selbst schwarz und sie sagt, rein rechtlich seien alle Menschen in den USA gleichgestellt, aber die Realität sei anders.
Was Affirmative Action anerkennt, ist, dass nicht weiße und Frauen historisch bedingt schlechter gestellt sind als unsere weißen männlichen Gegenspieler. Zum Beispiel, dass es uns nicht möglich war, über Generationen ein Vermögen aufzubauen oder dass wir als Geschäftspartner schlechter behandelt werden. Es wird anerkannt, dass es jahrzehntelange Diskriminierung gab und dass unsere Wettbewerbsfähigkeit gemindert wurde.
That have compromised our ability to compete in the open market.
Schwarze US-Amerikaner und Amerikanerinnen leben prozentual gesehen noch immer öfter an der Armutsgrenze, arbeiten in Niedriglohnjobs, haben eine schlechtere Ausbildung. Aufstiegschancen gibt es nur über Bildung. Umso wichtiger, an eine gute Hochschule zu kommen. Genau deswegen sagt Mitchell, dass in Kalifornien 26 Jahre nach der Abschaffung von Affirmative Action genau diese wieder praktiziert werden soll. An öffentlichen Universitäten oder wenn die Regierung Aufträge an Unternehmen vergibt.
Ethnie und Geschlecht müssen bei der Zulassung ein Faktor sein.
Erstmals wurde Affirmative Action nach der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er Jahre eingesetzt, als konkrete Quote. Eine bestimmte Anzahl von Black und People of Color, also Nicht-Weiße, wurden demnach für Studienplätze ausgewählt. Doch dagegen wurde in den 70er Jahren wieder geklagt. Der Vorwurf damals, werden bestimmte Gruppen bevorzugt, diskriminiere dies die anderen. Die Quote für Unis darf es offiziell nicht mehr geben. Stattdessen kann die Herkunft, Ethnie und der soziale Hintergrund nun ein Faktor sein, der bei der Bewerbung berücksichtigt wird. Man spricht von einer ganzheitlichen Betrachtung der Studenten. Das Ganze klingt etwas kompliziert und schwammig. Auch deswegen wird Affirmative Action immer wieder kritisiert. Auch jetzt in Kalifornien.
A big warm welcome back to racism, because racism is back in action. So what this really means is, that's going to allow people to again start to discriminate people based on race, gender. It's essentially legalized racism.
Kritiker wie dieser sagen, die Affirmative Action selbst sei rassistisch. Vor allem rechtskonservativere Gruppen fürchten, dass Weiße so diskriminiert werden könnten. Dagegen spricht, dass Weiße nach wie vor zur größten Gruppe an Studenten in US-Universitäten gehören, mit großem Abstand. Senatorin Mitchell ist der festen Überzeugung, dass dieses politische Werkzeug helfen kann, die Gesellschaft gerechter zu machen. Gerade jetzt würde die Corona-Pandemie noch mal mehr zeigen, dass bestimmte Gruppen in den USA stark benachteiligt sind.
When we look at the ethnic groups or the racial groups that have been hardest hit by COVID-19,
am schlimmsten betroffen sind die Native Americans. Die Fallzahlen sind dort sehr hoch. Und auch das hat etwas mit jahrhundertelanger Unterdrückung zu tun und dass man nie in diese Gruppe investiert hat. Deswegen ist es wichtig, dass auch sie stärker in Universitäten vertreten sind und in der Businesswelt.
Affirmative Action sei keine Übervorteilung von Schwarzen und People of Color, sagt Mitchell, sondern der Versuch, mehr Diversität in die Gesellschaft zu bringen und mehr Gerechtigkeit. Man lebe einfach noch nicht in einer postrassistischen Welt, sagt sie.
We are not in a post-racial society. All of us have bias.
Wir alle haben Vorurteile. Der Punkt ist, das wahrzunehmen und sich dann darüber zu informieren, über Menschen, die anders sind als wir. Ich glaube, gerade jetzt werden sich mehr Menschen dessen bewusst. Sie spüren ein Unbehagen. Und wir wollen deswegen den Wählern die Möglichkeit geben, im November darüber abzustimmen. Und das ist jetzt die richtige Zeit dafür.
Inwieweit Quoten gegen strukturellen Rassismus helfen könnten, das hinterfragte Katharina Wilhelm. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch deshalb hat die israelische Regierung erneut Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen für dieses Wochenende angeordnet. Weil der Gazastreifen weitgehend von Israel abgeschottet ist und in Teilen auch von Ägypten, sind nur wenige Corona-infizierte Personen in den Gazastreifen gekommen. Und deshalb hat diese Blockade auch eine positive Seite. Es gibt im Gazastreifen fast keine nachgewiesenen Infektionen. Dennoch leiden die Menschen im Gazastreifen unter dem Coronavirus. Von unmittelbaren und mittelbaren Folgen berichtet Benjamin Hammer.
Wochenmarkt in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens. Die Stände sind voller Auberginen, Tomaten und Gurken. Die Verkäufer hoffen auf ein gutes Geschäft, weil bis vor wenigen Wochen eine Corona-Ausgangssperre herrschte. Doch der Markt ist fast leer. Viel leerer als sonst, wie unser Mitarbeiter im Gazastreifen berichtet, der diese Aufnahmen gemacht hat. Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten können den Küstenstreifen wegen des Coronavirus aktuell nicht betreten. Die wirtschaftliche Lage in Gaza war schon vor dem Virus schlecht. Jetzt haben viele Menschen noch weniger Geld zur Verfügung. Ich muss Besorgungen machen, sagt diese Frau im palästinensischen Fernsehen. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne kaufen würde, aber ich kann es einfach nicht. Der ganze Gazastreifen wirkt verschlafen, egal wo man hingeht, in die Parks, ans Meer. Und die Märkte sind leer. Das neuartige Coronavirus hat sich im Gazastreifen bisher kaum verbreitet. Bisher wurden weniger als 100 Fälle dokumentiert. Das Horrorszenario, ein Ausbruch im armen, dicht besiedelten Küstenstreifen mit wenigen Intensivbetten, ist bisher also nicht eingetreten. Dies dürfte auch mit der weitgehenden Blockade des Küstenstreifens durch Israel und in Teilen Ägypten zusammenhängen. Israel begründet die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. Die Palästinenser lehnen sie strikt ab. Mohsen Abu Ramadan ist Politikanalyst und lebt im Gazastreifen. Die Blockade sei eine Kollektivstrafe, sagt er, aber manchmal habe sie auch Vorteile.
So because of the siege, the COVID-19 is not spread.
Wegen der Blockade hat sich Covid-19 nicht verbreitet. Das macht mich und die meisten Menschen in Gaza glücklich. Zusätzlich hat unsere Verwaltung Maßnahmen gegen das Virus ergriffen und Einreisende unter Quarantäne gestellt und die Menschen so geschützt. Was aber die Blockade betrifft, die ist sehr schlecht, weil sie sehr negative Auswirkungen auf das soziale und wirtschaftliche Leben in Gaza hat. Auch wenn es kaum Infektionen gibt, hat die Corona-Pandemie längst wirtschaftliche Schäden im Gazastreifen verursacht. Vor der Krise hatten etwa 6.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen eine Arbeitserlaubnis für Israel. Zum Beispiel Raed, Mitte 40, der nur seinen Vornamen nennen will. Raed erzählt, dass er in einem Schlachthof in Israel arbeitete und pro Monat umgerechnet etwa 1.300 Euro verdiente. Im Gazastreifen ist das sehr viel Geld. Aktuell befindet sich Raed im Gazastreifen in Quarantäne. Und wegen des Coronavirus darf er nicht zurück nach Israel. Wenn das so weitergeht, werden wir Hunger leiden. Im Gazastreifen gibt es keine Arbeit und ich muss 8 Familienmitglieder ernähren. Nur in Israel kann ich Geld verdienen. Arbeiter wie Raed haben ein weiteres Problem. Weil Israels Premier Netanyahu angeblich Teile des Westjordanlandes annektieren will, hat die palästinensische Autonomiebehörde die Zusammenarbeit mit Israel eingestellt. Deshalb werden für Männer wie Raed im Moment keine neuen Arbeitsgenehmigungen ausgestellt. Der Übergang Erez zwischen Gaza und Israel ist im Moment so gut wie menschenleer.
Throughout June there were only 218 exits recorded at Erez Crossing.
Miriam Marmor arbeitet für die israelische Organisation Gisha, die sich für mehr Bewegungsfreiheit für die Menschen in Gaza einsetzt. Im gesamten Monat Juni seien nur 218 Ausreisen von Gaza nach Israel dokumentiert worden. Im Februar seien es noch über 21.000 gewesen. Die Auswirkungen im Gazastreifen werden längst deutlich. Tausende Arbeiter haben ihr Einkommen verloren. Das bedeutet, dass die Kaufkraft im Gazastreifen, die bereits vor Corona niedrig war, noch niedriger wird.
Has now been impacted even further.
Im Gazastreifen herrscht seit Jahren die Hamas. Zwar laufen im Hintergrund Verhandlungen zwischen Israel und der Bewegung über einen Gefangenenaustausch, vielleicht auch über eine langfristige Waffenruhe. Aber dass die beiden verfeindeten Seiten in der Corona-Krise zusammenarbeiten, ist fast ausgeschlossen. Israel betont, Menschen in medizinischen Notfällen ausreisen zu lassen, außerdem medizinische Ausrüstung in den Gazastreifen zu lassen. Aus Sicht von Gisha, der israelischen Menschenrechtsorganisation, reicht das aber nicht. Sie fordert, dass Israel die Arbeiter wieder ins Land lässt und auch ohne die palästinensische Autonomiebehörde neue Einreisegenehmigungen ausstellt. Auf dem Markt in Deir el-Balah bleibt es bis zum Vormittag leer. Die Arbeitslosenquote in Gaza hat neue Höchststände erreicht. Bei den jungen Menschen liegt sie bei fast 80%. In Gesprächen äußern manche Bewohner des Gazastreifens eine große Sorge, dass die Welt sie vergisst, nicht mehr nach Gaza schaut, weil die meisten Länder da draußen in Zeiten der Corona-Pandemie viele eigene Sorgen haben.
Verschont, aber dennoch hart getroffen. Benjamin Hammer schilderte die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Gazastreifen. Lernferien gegen Lernlücken. Welche Angebote gibt es und was bringen sie? Das fragt gleich meine Kollegin Regina Brinkmann in der Sendung Campus und Karriere. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.